Vielen, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Es ist so gut, ja heute bei euch zu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin schon richtig erfüllt von diesem Gottesdienst bisher. Es ist schon so viel passiert, oder? Starker Worship, wir haben uns umarmt und begrüßt, wir haben das Abendmahl empfangen. Es gab prophetische Eindrücke, also eigentlich, ich bin schon total satt. Also richtig gut. Und ich möchte erstmal vielen, vielen Dank sagen für die Einladung und auch meinen Respekt zum Ausdruck bringen. Was ihr hier auf die Beine stellt, ist wirklich sensationell. Vor allem, wenn man das ganze Wochenende mal sieht. Ich war ja auch schon gestern da und am Freitag sind wir schon gekommen. Und ihr seid derartig busy und bis nachts um 2 noch in Baden-Baden. Heute Morgen um 6 oder 7 schon wieder hier auf der Matte und alles aufgebaut. Also ihr habt eurem Team eben schon einen Applaus gegeben, aber da kann man gar nicht genug applaudieren. Ihr seid echt großartig. Wahnsinn. So gut. Ja, und gestern durften wir dabei sein, als die Aufnahmen gemacht worden sind für das Live-Album von Alive Worship. Das passt ja eigentlich auch zum Namen der Band, ne? Alive Worship, da haben wir ein Live-Album, ich glaube das erste. Und ihr habt da richtig Geld investiert. Und da hast du ja gestern so neben Graziano und Sarah gesessen, das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Da gab es so ein Lied, da standen alle drei Geschwister, also alle drei Kinder von Graziano und Sarah, die standen da vorne und haben gesungen, heilig ist der Herr. Oh, wow, wow, das ist aber wirklich sehr bewegend gewesen. Weißt du, als ich den Teil, wo ich das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe die Geschichte wahrscheinlich schon unendlich oft gehört, aber es fällt mir jedes Mal ein, wenn ich den da vorne sehe, wie er am Worshipen ist, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, da kannst du dich noch dran erinnern wahrscheinlich, Salvo, ne? Wahrscheinlich nicht, da warst du 8 Monate alt und saß zwischen 2 Türpfosten, das war die Küchentür, da haben die so irgendwie was angeschraubt und dann war so eine Schaukel, ne? Da saß er drin und schaukelte so hin und her. Und Graziano sagte mir, pass mal auf, ich zeig dir mal was. Ne? Und ging zum Salvi hin und sagte, Salvatore, sag mal Halleluja. Zack, ging die Hände hoch. Das war meine erste Einung von Salvatore. Und heute ist der Worship-Leiter. Halleluja, preis dem Herrn. Und macht eine tolle Arbeit. Sehr, sehr stark. Er hat so ein großer Segen auch für ganz Deutschland und wir wünschen auch gerade dieser Produktion ganz viel Erfolg. Wir sind sehr bewegt gewesen, tolle Lieder, wirklich. Da ist eine starke Entwicklung auch drin. Hey, wir können hier in Deutschland eigenen Lobpreis produzieren, das funktioniert, ja. Wir holen ja sonst alles aus Australien oder Amerika oder sonst so, aber jetzt kommt mal was aus unserer eigenen Mitte. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank für euren Dienst, das ist absolut wichtig. Und bringt uns total nach vorne. Marina war auch dabei. Oder Laura und Marina, alle drei waren da. Toll. Ja, ich habe euch ein Foto mitgebracht, damit ihr euch so mal in die Vergangenheit zurückversetzt fühlt. So haben wir alle mal angefangen. Ich meine Graziano, Sarah, Feb und ich. Und dieses Bild habe ich auf der Bibelschule in der Hall of Fame gefunden. Wenn ihr mal in Erzhausen seid, müsst ihr unbedingt mal so durch die Stockwerke laufen. Ja, also Manasse, der kennt die Bilder alle, hat schon alle durchgeguckt. Ne? Das sind so die Abschlussklassen. Und das hier ist unsere Aussegnung am 1. Juni 1991. Da waren wir nämlich fertig mit der Bibelschule und wurden dann in den Dienst gesendet. Und da seht ihr den Graziano, nach rechts bin ich. Und ja, so sahen wir auch tatsächlich damals aus. Also mit T-Shirts sind wir da nicht auf die Bühne gekommen, sondern immer schön mit Krawatte und Anzug und so. So hat man früher gepredigt. Und was haben wir schon alles miteinander erlebt? Und wisst ihr, was ich an Graziano und Sarah unglaublich schätze? Wenn man so 35 Jahre miteinander unterwegs ist, da geht es ja nicht immer nur bergauf, ne? Ist klar. Und es gibt auch Zeiten, wo es mal bergab geht, wo es richtig schwierig wird. Und das sind die eigentlichen Testphasen des Glaubens. Dann zeigt sich, ob wir nur einen Sonntagsglauben haben, einen schönen Wetterglauben, oder ob wir wirklich auf dem Fundament, auf dem Felsen Christus stehen. Und ihr habt schon so ein paar Mal vor ganz großen Fragen gestanden am Anfang des Dienstes. Ich sehe uns noch im Hotelzimmer 1993. Wie geht's weiter? Ich ging nach Bayreuth und er hatte noch kein Angebot und wusste nicht, wer soll das bezahlen alles. Und wir haben damals gebetet. Ich habe den Koffer noch so vor Augen. Weißt du, der Koffer. Wir haben einfach da so gebetet und Gott hat ihn so gut versorgt. Hat dann erstmal in der italienischen Gemeinde gearbeitet. Dann nach Mainz. Noch dort gab's eine Schwierigkeit, die Gemeinde hatte dann finanzielle Probleme. Er war 3 Jahre draußen, Freunde, habt ihr das gewusst? Er hat 3 Jahre in der Dresdner Bank gearbeitet, in der Deutschen Bank. Ich dachte in der Dresdner, weil die hat danach dicht gemacht. Auch gut. In der Deutschen Bank, alles klar, ja. Und da war er schon fast draußen aus dem Dienst, dann wieder reingekommen und dann gab es auch hier Schwierigkeiten. Hey, im Laufe des Lebens gibt es Ups und Downs. Und wie schaffen wir es? Und das ist mein großer Respekt an euch beide. Ihr seid da immer durchgegangen, immer wieder weitergegangen. Und es wird immer besser, Halleluja. Es wird immer umfangreicher auch der Dienst. Wie kann das sein, wenn man auch so ein paar Mal auf der Schnauze gelegen hat? Und darüber möchte ich heute gerne mit euch sprechen. Wie schaffen wir es, dauerhaft motiviert und glaubensvoll nach vorne zu gehen und nicht irgendwo hängen zu bleiben? Wir hatten jetzt am vergangenen Mittwoch mit einem Teil von meiner Klasse einen Holy Spirit Abend in der Baptistengemeinde Darmstadt. Und als wir dann angefangen haben, haben wir so ein Bild vor Augen gehabt. Das ist so ein Fahrradfahrer gewesen, der am Wegrand stehen geblieben ist, weil die Kette abgesprungen war. Kennt ihr alle, oder? Kette abgesprungen, da stehst du daneben, ja, Mist, was jetzt? Ich habe meinen Werkzeugkasten nicht dabei, da hängst du da, was machen wir jetzt? So steht also der Mann da rum und kommt nicht richtig weiter. Und es war so der Ausgangspunkt für den Abend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass heute der ein oder andere sich genauso fühlt wie dieser Fahrradfahrer. Ich bin unterwegs gewesen, ich bin gut gestartet, aber irgendwie ist die Kette abgesprungen. Irgendwie bin ich aus dem Tritt gekommen. Irgendwie hänge ich gerade so. Und das fühlt sich ziemlich schwierig an, jetzt da draußen auf dem Feldweg da, wie soll es weitergehen? Vielleicht ist irgendjemand hier, der denkt sich gerade, ja, das ist bei mir auch gerade so. Stillstand, Kette abgesprungen. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir an so einem Punkt nicht hängen bleiben, sondern von diesem Punkt aus wieder den Anknüpfungspunkt finden für den nächsten Schritt. Und ich habe eine Person in der Bibel gefunden, die habe ich heute Morgen im Gebet vor mir gesehen. Also die Ältesten haben für mich gebetet und plötzlich habe ich so den Himmel offen gesehen. Da saß jemand auf einer Empore. So habe ich das vor mir gesehen, ja. Der lehnte sich so rüber und hat mir zugewunken. Und das war der Paulus. Der Paulus hat mir zugewunken. Und weil ich über den Paulus heute sprechen möchte, habe ich ihn so vor mir gesehen. Und ich möchte mal den Text kurz vorlesen, den er geschrieben hat, als er noch hier auf der Erde war, um uns anzufeuern, in Gottes Zukunft reinzugehen. Seid ihr bereit? Wenn ihr die Bibel habt, könnt ihr auch gerne aufschlagen. Wir finden den Text in Philipper Kapitel 2. Und mal gucken, ob ihr die Folien habt, sonst hänge ich natürlich hier. Genau, da haben wir schon den ersten Teil. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, habt ihr reingeschrieben, das stand auf meiner Folie nicht drauf. Meine Brüder und Schwestern. Falsche Bibelübersetzung. Ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Halleluja. Dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Das ist die Krone, die vorhin der Alexander, glaube ich, heißt, der kurz aufgezogen hat. Vielleicht habt ihr ein bisschen geschmunzelt, was macht der Mann da mit so einer Krone und so. Hey, das ist ein biblisches Bild. Und der Paulus, der da auf der Lehne gehangen hat vorhin, den ich so vor Augen gesehen habe, der hatte die Krone auf. Er hat sie jetzt. Damals hatte er sie noch nicht. Aber jetzt hat er sie bekommen. Und er ruft quasi jetzt aus der himmlischen Welt uns zu, come on, du schaffst es. Pack deine Kette wieder aufs Fahrrad drauf. Es geht weiter in Gottes Zukunft rein. Und ich möchte dir dabei helfen, dass du das heute Morgen anpackst und das Ding wieder anfängt zu fahren. Ist das okay? Lass uns mal drei Schritte anschauen, die hier in diesem Text drinstecken, die für uns total wichtig sind. Zunächst einmal muss ich sagen, man merkt sofort, wenn man den Text liest, Paulus hat keine gute Bibel. Schulausbildung genossen, so wie Graziano und ich, die haben wahrscheinlich nie Homiletikunterricht gehabt, sonst wäre der durchgefallen. Stimmt's, Manasse? So kann man doch keine Predigt anfangen. Überleg doch mal, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, nicht, dass ich es schon gepackt hätte, aber irgendwie mache ich immer noch weiter. Ich meine, der Paulus ist schon seit 20 Jahren unterwegs, der schreibt den Brief, als er schon 20 Jahre Christ ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ich bin schon 20 Jahre mit Jesus unterwegs, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe irgendwie die Kurve noch nicht so richtig gekriegt. Ich weiß eigentlich auch nicht, wie es richtig geht. Wenn du so einen Prediger hörst, dann denkst du dir wahrscheinlich, ja, setzen, Bruder. Ich brauche keinen Prediger, der mir sagt, wie es nicht klappt. Ich brauche einen, der mir sagt, wie es klappt. Ist es nicht so? Also schlechter kann man doch eine Predigt nicht anfangen als, hey Leute, übrigens, ich habe es nicht geschafft. Irgendwie, bei mir funktioniert es gerade nicht. Ich meine, er hätte ja wenigstens ein paar Gründe aufzählen können, warum es nicht funktioniert. Und da gibt es ja immer ein paar Ausreden, oder? Ja, wir sind nicht richtig weitergekommen, weil da war ja Corona, ne? Corona, also irgendwie, die Pläne waren schon gut, es hätte auch bestimmt funktioniert, aber dann kam eben Corona dazwischen, ging nicht. Ne? Und dann kam die Inflation, ne? Und überhaupt die Preise sind gestiegen und dann ist noch Tante Martha gestorben, dann musste ich dahin und dann ist noch das passiert und da ist noch irgendwas schiefgelaufen, da habe ich irgendwie einen Unfall gehabt und irgendwie, die Ideen waren alle schon super, aber es ist irgendwie immer was dazwischen gekommen. Hätte er ja so erklären können, so ein bisschen so als Begründung, warum es noch nicht geklappt hat. Kleines Geheimnis für dich, es kommt immer was dazwischen. Ist nicht so? Es kommt immer was dazwischen. Es funktioniert nie nach Plan A, dass du einfach den so umsetzt. Es kommt immer irgendwas dazwischen. Und manche Leute, die ich so kennengelernt habe im Laufe des Lebens, die haben auf mich so einen Eindruck gemacht wie: Jetzt werde ich erstmal hier die ganzen Probleme bearbeiten. Wenn das mal fertig ist, dann kommt Relaxing Time. Dann kommt die Rente oder so, ne? Dann können wir in Urlaub fahren, dann kann ich mich entspannen. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Es kommt garantiert was dazwischen. Du hast schon alles angespart und denkst, jetzt beginnt das Leben, es kommt was dazwischen. Mein Rat an dich ist, du hast nur eine einzige Zeit, in der du leben kannst. Deine Vergangenheit ist schon gelaufen, kannst nicht mehr dran ändern. Deine Zukunft, keine Ahnung, weiß kein Mensch. Aber dein Jetzt, dein Heute, das ist die einzige Zeit, in der du leben kannst. Und deswegen musst du jetzt leben und heute leben und warte nicht drauf, dass es irgendwann mal besser kommt und irgendwie alles gut ist und dann funktioniert. Es kommt immer was dazwischen. Ein wichtiger Punkt, das Leben zu umarmen, wenn es da ist und nicht irgendwie aufzusparen auf eine Zeit später, die vielleicht gar nicht so toll wird. Also Paulus hätte einige Gründe anführen können, wie das normalerweise Pastoren ja auch machen dann, ne? Ja, irgendwie die Spenden sind eingebrochen und überhaupt, wir sind nicht gekündigt worden. Es gibt immer Gründe, warum wir die Ziele nicht erreichen. Ich habe überlegt, ob der Paulus vielleicht, ich habe einen Augenblick überlegt, ob der Paulus vielleicht sagen wollte, nur weißt du was, wir müssen uns auch mit unseren Grenzen versöhnen, ja? Ich habe es echt schon lange probiert, 20 Jahre probiere ich, irgendwie weiterzukommen und richtig das ganze Heil, die ganze Kraft in Christus zu erfassen und so Erweckung. Ja, aber ja, man erreicht halt die Ziele nicht immer. Man muss sich auch mit seinen Grenzen versöhnen. Ne? Man muss ja auch einfach mal einsehen, dass man nicht immer so ganz große Träume, ne, das ist ja auch gefährlich. Ich meine, lieber Karl-Heinz, du machst aus deiner Maria keine Jennifer Aniston oder so. Ne? Also, das, und umgekehrt auch. Also du machst aus deinem Karl-Heinz auch keinen George Clooney. Also man muss sich auch mit seinen Grenzen mal abfinden, oder? Und zufrieden geben, sonst ist man immer unzufrieden. Und ihr wisst ja, wie das ist. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard. Könnt ihr euch aufschreiben. So wichtig. Also das bringt nichts, immer nach dem Ausschau zu halten, was noch besser ist und das, was ich habe, nicht anzunehmen. Das ist schon sehr wichtig. Von daher als Seelsorger würde ich sagen, Paulus, du hast da einen Punkt. Wenn du das sagen möchtest, bin ich bei dir. Versöhne dich mit deinen Grenzen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie das manchmal so ist mit dem Vergleichen und mit dem irgendwie nie zufrieden zu sein. Vielleicht könnt ihr das mal einlegen. Schau mal, heute Morgen habe ich auch so ein Frühstücksei gegessen, aber... Da gibt es eine Geschichte dazu. Ein Hahn kommt in den Hühnerstall und schleift so ein großes Straußenei da rein. Grazian und ich waren schon mal in Südafrika auf der Straußenfarm. Ja, wir haben uns sogar auf den Straußen draufgesetzt. Beim Graziano ging es ziemlich runter, bei mir ging es gerade noch. Ne, Quatsch, das war Spaß, ja. Wir sind nicht geritten auf dem Strauß, ne? Aber man kann drauf reiten, wenn man nicht so, ne? Wir haben uns dann auf das Ei draufgestellt, ne? Und es hat funktioniert. Das hält 100 Kilo aus. Es hat gerade irgendwo so geklappt, ne? Das sind solche Riesendinger. Also der schleift so ein Ding in den Hühnerstall da rein und sagt Folgendes: Ja, meine Damen, ich möchte da keinen Druck aufbauen. Aber ich möchte schon mal sagen, was woanders möglich ist. Ne? Manchmal, wisst ihr, manchmal ist es genau so, wenn wir uns anfangen zu vergleichen, dann ist das Ende des Glücks ganz, 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 ganz schnell da. Von daher wäre es schon eine gute Idee, versöhne dich mit deinen Grenzen. Das ist schon seelsorgerlich auch wichtig. Macht er auch, aber nicht nur. Es gehört schon dazu, bitte nicht falsch verstehen. Das gehört definitiv dazu. Das, was ist, zu umarmen und trotzdem niemals mit dem Status quo zufrieden zu sein. Geht das? Kann man zufrieden sein mit dem, was man erreicht hat und trotzdem unzufrieden, weil man immer noch mehr möchte? Geht das? Ich glaube, Paulus möchte uns genau das sagen. Ja, sag danke für das, was du hast, aber hör niemals auf, nach dem Vollkommenen zu streben. Hör niemals auf, nach dem Vollkommenen zu streben. Er sagt ja, ich will die Siegeskrone, ich will Christus gewinnen, ich will das Original. Wisst ihr, wir dürfen niemals, weil wir das Original hier auf der Erde noch nicht erreichen, unsere Anforderungen oder unsere Erwartungen so runterschrauben, dass es irgendwie angenehm ist. Denn dann bleibst du mit der abgesprungenen Kette da stehen. Und es geht nicht weiter. Und dann drehst du dich in deiner Nachfolge nur noch im Kreis. Nachfolge ist kein Kreisverkehr, sondern Nachfolge ist ein Wachstumspfad. Amen. Es geht weiter, liebe Freunde. Gott hat noch mehr. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das richtige Maß nehmen. An was nehmen wir Maß? An wem nehmen wir Maß? Und ich sage, wir müssen Maß nehmen am Original. Auch wenn das Original eigentlich zu groß ist für uns. Es ist zu groß, wir werden es hier auf der Welt niemals erreichen. Und das sollte uns auch nicht frustrieren. Paulus möchte nämlich nicht sagen, dass es darum geht, das Ziel hier und jetzt in diesem Leben schon zu haben. Sondern er möchte uns sagen, wir dürfen niemals aufhören, nach dem Ziel zu streben, weil es in uns eine Haltung freisetzt, die uns permanent weiterbringt. Nachfolge heißt nicht ankommen, sondern Nachfolge heißt, in Bewegung zu bleiben. Das ist das Geheimnis, was er eigentlich sagen möchte. Unser früherer Bundespräsident Johannes Rau hat in seiner letzten Ansprache auf dem Kirchentag im Jahre 2005 Folgendes gesagt. Es war kurz vor seinem Krebstod. Er war ein gläubiger Mann und hat eine Bibelarbeit gemacht und dann Folgendes gesagt. Die nächste Folie bitte. Da heißt es, die stete Bereitschaft zum Aufbruch ist die einzige Form, die unsere Existenz zwischen dem Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt. Die stete Bereitschaft zum Aufbruch ist die einzige Form, die unsere Existenz zwischen dem Leben hier und dem Leben dort wirklich ernst nimmt. Das ist das, was Paulus sagen möchte. Wir sind permanent Werdende. Wir sind permanent sich Entwickelnde. Und weißt du, was passiert, wenn du auf diesem Wachstumspfad drauf bleibst? Du wirst niemals so wie Jesus werden, dauerhaft. Sollte uns das dazu verleiten, zu sagen, dann probiere ich es gar nicht? Nein, genau das Gegenteil sollte es sein. Ich möchte so nah rankommen, wie es irgendwie geht. Ich muss mal eine kleine Geschichte reinstreuen, die mich irgendwie jetzt gerade so bewegt, die mir einfällt und die mich manchmal schon zum Schmunzeln gebracht hat. Kinderstunde. Kindergottesdienst. Da ist also die Kinderstundenleiterin mit ihren Kindern zusammen und die hatten gerade über die Entrückung gesprochen. Entrückung im Kindergottesdienst. Kann man darüber sprechen? Weißt du, was Entrückung ist? Sag mal ganz ehrlich. Du ganz genau weißt es auch nicht, stimmt's? Wie soll es ein 7-8-jähriges Kind begreifen? Die sprechen über die Entrückung. Und fragt sie, wir haben ja jetzt schon noch einige Geschichten gelesen, wo Entrückungen beschrieben werden. Und da gibt es doch so einen Mann, der heißt Henoch. Henoch ist einer der uralten ersten Menschen. Die sind so unglaublich alt geworden, so 969 Jahre. Methusalem, der Älteste. Ja. Und die wurden unglaublich alt. Und der Henoch, da heißt es, er lebte 300 Jahre und dann wurde er nicht mehr gesehen. Ist er irgendwo abgestürzt, in den Grand Canyon oder so? Nein, sondern eigentlich sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, er ist entrückt worden. Aber wie? Keiner war dabei. Jetzt also die Frage, wie stellt ihr euch das vor, Kinder? Da meldet sich der Erste, der Benni, und sagt, ich weiß genau, wie es gewesen ist. Wie beim Elia. Pass auf, ne? Elia. Elia wurde entrückt in den Himmel. Da kam eine feurige Kutsche vom Himmel runtergefahren mit 4 Pferden vorne dran. Und die riefen, come on, ey, steig ein. Und Elia jumpt dann in den feurigen Wagen und dann geht's hoch eine Etage höher. Weg ist er. Und Elisa steht dort und denkt, gibt's ja nicht. Bitte den Mantel hier lassen. Der kam dann auch. So ist Elia also in den Himmel gerast, ne? Und so denkt sich der Benni, so war es beim Herrn doch auch, die goldene Kutsche, wow. Dann meldet sich die Lisa und sagt, nee, das war bestimmt ganz anders. Ich denke mir das so wie bei Jesus. Wie bei Jesus, dass er in den Himmel aufgenommen wurde, Apostelgeschichte Kapitel 1, eine Wolke umkleidete ihn und er setzte sich auf Wolke Nummer 7 und tschüss, und dann ist er ab in den Himmel hochgenommen worden und vor ihren Augen, tschupp, war er weg. Himmelfahrt, Entrückung. Wie war es also beim Henoch? Weil sie sagte jedes Mal, nee, so war es nicht bei dem. Dann meldet sich die kleine Erna und sagt, ich habe eine Idee, ich stelle mir das so vor. Der liebe Gott hat den Henoch besucht und bei ihm an die Tür geklopft. Er hat gesagt, hey Henoch, wollen wir mal spazieren gehen? Und Henoch sagt, ja gerne. Und dann gehen sie so spazieren und unterhalten sich so, die sprechen über alles Mögliche, ist so schön. Und dann irgendwann ist es schon spät geworden, die gehen wieder abends zurück. Und dann sagt er tschüss, Henoch geht zu sich nach Hause und der liebe Gott geht zu sich nach Hause. Am nächsten Tag klopft es wieder. Der liebe Gott ist da und sagt, hast du noch mal Bock, mit mir spazieren zu gehen? Und Henoch sagt, ja, ich bin bereit. Am nächsten Tag geht es dann wieder los und sie gehen noch ein Stückchen weiter. Abends wieder zurück, Henoch in sein Haus, der liebe Gott in sein Haus. Und irgendwann mal sind sie so weit gewandert und spazieren gegangen, dass der liebe Gott zum Henoch sagt, weißt du, Henoch, sind schon so weit gelaufen, wir sind fast bei mir zu Hause angekommen. Willst du mit zu mir kommen? Entrückung. Wir werden das Ziel hier und jetzt nicht ganz erreichen. Das ist klar. Aber wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann färben wir immer mehr ab. Auch wenn wir abends zurückgehen in unser eigenes Häuschen, wir werden trotzdem Jesus Christus immer ein bisschen ähnlicher. Es geht weiter, es ist kein Karussell. Verstanden? So ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen zwei Sachen, die wir unbedingt checken müssen, damit wir auf diesem Wachstumspfad, auf diesem Weg in die Zukunft Gottes hinein nicht hängen bleiben. Und Paulus spricht von zwei Hinderungsgründen, die dazu führen könnten, dass wir hängen bleiben. Der erste Grund ist unsere Vergangenheit. Ich vergesse, was da hinten ist. Und das zweite ist die Kraftquelle, aus der wir heraus leben. Aus meiner eigenen Kraft oder aus der Kraft Christi? Ich bin von Christus ergriffen, sagt er. Die Vergangenheit. Nun, ich weiß schon, warum viele Leute und auch viele Christen so im Laufe ihres Lebens mit Christus irgendwie hängen bleiben und nicht mehr weiterkommen. Es gibt ja viele Christen, die schon länger unterwegs sind und du denkst, Mann, also frisch ist was anderes. Ist irgendwie alles schon so abgegriffen, alles schon mal da gewesen, alles schon so Gewohnheitschristentum. Ja, wir beten jetzt, ja, wir gehen in den Gottesdienst, aber so richtig ein Feuer der Leidenschaft spürst du nicht mehr so ab. Könnte passieren, oder? Und weißt du, was ich festgestellt habe, ist, dass es oft daran liegt, dass die Vergangenheit dir im Weg steht. Weil du bist schon so oft aufgebrochen und hast dir gedacht, come on, ich werde es richtig gut machen und wir werden hier mal tolle Sache aufbauen. Und dann ist irgendwas dazwischen gekommen. Vielleicht ist deine Ehe nicht so gut gelaufen, wie du gedacht hast. Vielleicht ist sie sogar auseinandergebrochen. Und dann kommt der Pastor und sagt, hey, wenn du Jesus Christus folgst und ihm glaubst, nach seinen Prinzipien lebst, dann geht es immer bergauf. Ne? Ja, danke schön. Ich habe leider einige Zerbrüche schon hinter mir. Das holt mich überhaupt nicht ab. Und dann versucht man sich irgendwie so auf seinem Niveau einzurichten. Und bitte, es ist überhaupt keine Anklage. Ja? Bitte gar nicht falsch verstehen. Ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt so viele Menschen, die hängen geblieben sind. Die Kette ist abgesprungen, weil irgendwas schiefgelaufen ist. Und die Vergangenheit, die steht einfach vor dir wie so ein lähmendes Ungeheuer. Du kannst dich in deinem Herzen nicht mehr so freuen, weil irgendwas kaputt gegangen ist in dir. Könnt ihr mir folgen? Die Vergangenheit müssen wir irgendwie loswerden. Aber wie schaffe ich das? War schon mal jemand von euch beim Bungee-Jumping? Bungee-Jumping, irgendjemand? Keiner? Das ist deine nächste Aktion, okay? Bungee-Jumping. Ein junger Mann hat sich mit seinen Freunden verabredet, Mutprobe, Bungee-Jumping. Da stehen sie also in der Schlange und es geht immer weiter nach vorne, sie sind fast dran. Und der nächste ist dann der junge Mann, der heißt Klaus. Klaus steht also dort und gleich geht's los. Und dann ist die Frau, die da assistiert und hat noch 2-3 Minuten Zeit und fragt sie, sagen Sie mal, sind Sie auch schon mal gesprungen? Ja, ich bin auch schon mal gesprungen. Ja, und? Wie war's? Wie ist denn das gewesen? Das war einfach so, weißt du, ich bin nach vorne gegangen und stand an der Kante dran, dann hörte ich eine Stimme. Eine Stimme? Ja, eine laute Stimme. Die schrie mir ins Ohr, geh von der Kante weg. Wer hat denn da geschrien? Wer war denn das? Das war meine Mutter. Deine Mutter? War die auch dabei? Nee, die war schon tot, die ist im Himmel. Aber ich habe ihre Stimme gehört. Geh von der Kante weg. Weil sie hat mich immer versucht zu bewahren vor den Gefahren des Lebens. Ne? Wenn ich den Baum hochgeklettert bin, hat sie gerufen, Annegret, komm da runter, ja. Pass auf, wenn du Rollschuh fährst, zieh dir was auf die Knie an. Es könnte da gefährlich werden. Komm von der Kante weg. Das dröhnt in ihrem Kopf. Sie hat solche Kopfschmerzen gehabt. Und dann wurde gezählt. 10, 9, 8, 7, 6. Sie steht an der Kante. Ja, und dann bei jeder Zahl wurde der Kopfschmerz größer. Ich dachte, mir fliegt der Schädel weg. 3, 2, 1, 0, was hast du gemacht? Bin gesprungen. Und dann, kaum war ich über der Kante, war alles weg. Ich habe keine Stimme mehr gehört. Die Kopfschmerzen waren sofort weg, total easy, total frei, nie wiedergekommen. Krass. Die Geschichte ist mir hängen geblieben. Da ist eine Vergangenheit, eine Prägung in dir. Tu das nicht, das könnte gefährlich sein. Vorsicht vor der Kante. Vorsicht, es ist schon mal schief gegangen. Da ist schon mal jemand abgestürzt. Diese ganzen Ängste, diese ganzen Dinge, die schon mal schief gelaufen sind, die verkehrt gelaufen sind, die stehen wie ein Riese vor dir und du traust dich nicht weiterzugehen. Und du schaffst es emotional nicht, weil da irgendwie so ein Riesengap in dir ist. Könnt ihr mir folgen? Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus. Ich lasse das los. Das muss ich überwinden. Weißt du, deine Vergangenheit darf unmöglich deine Zukunft bestimmen. Das will Gott auf gar keine Fälle. Your history is not your destiny. So wichtig, dass du diesen Punkt mal ganz festhältst heute. Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn du schon Zerbrüche erlebt hast, wenn Dinge schiefgelaufen sind, wenn du enttäuscht worden bist. Das tut richtig weh, Freunde. Und ich sag dir eins, die Kirche ist nicht dazu da, dir Druck zu machen, komm endlich drüber weg. Und die Kirche ist dazu da, um dir beizustehen, damit du diese Wunden deines Lebens überwinden kannst und Heilung von Jesus Christus empfängst. Ist das wahr? Das ist die Aufgabe der Kirche. Und deswegen ist es so gut, dass du hier bist. Deine Wunden, deine Enttäuschungen sind nicht dafür da, deine Zukunft festzulegen, sondern Gott will dir helfen, diese Dinge hinter dir zu lassen, um nach vorne zu gehen. Ich möchte mal Folgendes sagen. Es ist so wichtig, dass du deine beiden Fäuste, mit denen du die Schmerzen der Vergangenheit festhältst und mit denen du die Angst vor dem nächsten Schritt festhältst, dass du sie öffnest, damit du mit beiden Händen empfangen kannst, was Gott für dich in der Zukunft bereithält. Das ist der Punkt. Das möchte ich dir gerne mitgeben. Ich vergesse, was da hinten ist. Erste wichtige Voraussetzung dafür, dass deine Kette wieder aufgespannt wird und du nicht hängen bleibst und du in Bewegung bleibst, du frisch bleibst und du noch viel erwartest von Gott, ist, dass du die Vergangenheit hinter dir lässt und dich ausstreckst nach der Zukunft. Deine Zukunft ist nach vorne immer offen. Glaub mir, die Zukunft ist nach vorne immer offen. Und es gibt nur eine Person, die dir sagen möchte, dass das eine Lüge ist und das ist dein Feind. Auf diese Stimme darfst du nicht hören. Hör auf die Stimme des guten Hirten. Und dann bin ich beim dritten Punkt. Das zweite, was wir brauchen, erstens in Bewegung bleiben, ist unser Lebenselixier. Wir sind ständig Werdende Und wie können wir da drin bleiben, diesen positiven Prozess nach vorne, Vergangenheit hinter uns lassen? Und zweitens, wir müssen uns von der richtigen Kraftquelle, von der richtigen Energie her füllen lassen und bestimmen lassen. Das ist sehr wichtig. Paulus sagt ja nicht, ich habe es zwar bisher nicht geschafft, aber ich habe eine gute Idee, Freunde. Ich werde mich einfach noch mehr anstrengen. Das wäre jetzt eigentlich irgendwie eine logische Konsequenz, oder? Bisher habe ich es nicht geschafft, aber ich habe jetzt ein neues Trainingsprogramm. Ich habe mal so ein Buch gelesen von irgendeinem großartigen Pastor, so die 10 Punkte, die 10 Schritte zum Überfluss oder sowas. Und jetzt, ich versuche es einfach nochmal. Dann mache ich das und dann versuche ich mich einfach noch mehr anzustrengen. Dann wird schon irgendwie klappen. Das sagt er aber nicht. Nichts gegen 10 gute Punkte, ja, nicht falsch verstehen. Aber er sagt nicht, ich streng mich noch mehr an. Und das tun wir manchmal. Nach so einer Predigt, okay, ich muss aber Gas geben. Ja. Bevor ich Pastor geworden bin, habe ich Landwirtschaft studiert. Hier steht ein studierter Bauer vor euch. Wir können nachher gerne mal ein paar Kühe melken gehen oder so. Oder ein paar andere Sachen machen, da würde ich nicht ins Detail gehen, was man so alles machen kann als Bauer. Auf alle Fälle habe ich Folgendes gelernt. Es gibt einen Unterschied, wie man mit Tieren umgeht. Hat jemand von euch schon mal Schweine gehütet? Wahrscheinlich nicht, habe ich mir schon gedacht. Ja? Hat jemand von euch schon mal Schafe gehütet? Ja, das schon, okay. Das ist ein riesiger Unterschied. Wisst ihr, wie man ein Schwein von A nach B bringt? Da habe ich schon das Bild mitgebracht. Du läufst hinter dem Schwein her und du hast einen Stock in der Hand. Die Schweine sind sehr, sehr widerwillig, die machen, was sie wollen. Die musst du ein bisschen treiben, damit sie in die richtige Richtung gehen. Ich habe das schon gemacht, Schweine über den Hof drüber bringen. Oh, Riesenaufwand. Die strömen in alle möglichen Richtungen und du kriegst sie nicht mehr eingefangen. Du musst den Stock nehmen, anders geht's nicht. Also das heißt, es gibt eine Kraft, die dich von hinten treibt, dass du ans Ziel rankommst. Und diese Treiber, die möchte ich mal so nennen, das ist dein schlechtes Gewissen. Das ist das Vergleichen mit anderen Leuten, die vielleicht besser sind als du. Das ist die Pflicht, das ist diese Verdammungsgefühle in dir, die treiben dich an. Irgendwie muss es mehr werden. Und dann setzt du dich unter Druck oder wirst unter Druck gesetzt. Deine Community, deine Eltern, deine Freunde, da ist so eine Energie. Komm, du musst es schaffen, auf nach vorne. Und das bringt uns total unter Druck. Könnt ihr mir folgen? Das ist so die eine Möglichkeit. Ich streng mich einfach noch mehr an. Ich gebe einfach noch ein bisschen mehr Gas. Das ist gefährlich. Weil es uns am Ende überfordert. Gott sei Dank vergleicht uns die Bibel nicht mit Schweinen. Dann würde der liebe Gott nämlich genauso mit uns umgehen. Das erinnert uns mehr ans Alte Testament. Ja? Du sollst nicht. Wie soll ich es denn schaffen als sündiger Mensch? Du darfst nicht. Die Erlösung des Neuen Testamentes heißt nicht, du sollst nicht, sondern du wirst nicht. Ja, Halleluja. Weil wir sind Schafe, sagt die Bibel. Schaut mal, wie Schafe geleitet werden. Das sieht so aus. Der Schafhirte, der geht einfach vorweg und die Schafe, die folgen ihm einfach, weil sie ihn kennen. Die sagen, wow, das ist mein Hirte, come on, ich bin dabei. Ich weiß, der führt mich auf eine grüne Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Mein Herz ist voller Vertrauen. Ich brauche mich nicht anstrengen, ich brauche mich nicht irgendwie unter Druck setzen. Irgendwie, ich werde von vorne gezogen. Ich werde von der Liebe Gottes gezogen. Dieser Hirte, es steht mir vor Augen und das setzt in mir etwas frei und ich bewege mich nach vorne. Ist das gut? Das ist das, was wir brauchen, weil ich von Christus ergriffen bin, sagt Paulus. Ich bin von Christus ergriffen, nicht von einer Pflicht, nicht von einem Druck. Wir brauchen eine tiefe Erkenntnis von Jesus Christus, um ständig in Bewegung zu bleiben und nach vorne zu gehen. Und das wünsche ich euch. Und ich schließe jetzt mal ab. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ja, super, wenn das Lobpreisteam schon nach vorne kommt. Das ist großartig. Was ich euch heute mitgebracht habe, ist eine Lektion, die jetzt nicht nur für heute gilt, sondern es ist ein Fahrplan, den ich dir mit an die Hand geben möchte, damit du in deinem Leben in einer dynamischen Entwicklung bist, mit Freude unterwegs bist und von vorne gezogen wirst und nicht von hinten getrieben. Das ist mein Anliegen heute. Deswegen ist es so wichtig, dass du jetzt mal einen Augenblick nachdenkst und dich selbst mal fragst, bin ich irgendwo hängen geblieben? Ist meine Kette abgesprungen? Und wenn du merkst, ja, eigentlich schon, dann frag dich, bist du motiviert, wieder weiterzumachen? Wenn du spürst, ach, ist so schwer, hey, dann ist dieser Gottesdienst genau der Richtige für dich. Er soll dir keinen Druck machen, sondern er soll dir helfen, zu sagen, ab sofort werde ich nicht mehr die Vergangenheit über meine Zukunft bestimmen lassen. Und wenn ich es alleine nicht schaffe, dann gehe ich zu jemand anders, der betet für mich. Dann vertraue ich darauf, dass Gott mich löst von den Fesseln und von den Ketten der Vergangenheit. Dann lasse ich mich von Christus ziehen. Ich will ihn besser erkennen. Wollen wir unsere Augen mal schließen? Und ich lade dich an, dich so auszustrecken. Weißt du, das Ziel von Nachfolge ist es, dass du in Bewegung bleibst. Ist es, dass dein Leben sich weiterentwickelt, dass du Christus ähnlicher wird, dass die Freude zunimmt und nicht abnimmt. Und während wir jetzt beten, und ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen, möchte ich dich einladen zu einem Gespräch mit Christus. Und sag ihm gerade jetzt das, wo du festhängst, wo du sagst, ich weiß nicht, wie es geht, ich weiß nicht, wie ich davon loskommen möchte, loskommen kann. Jesus, du bist hier heute. Ich sehe so vor mir so eine Warnlampe, ihr kennt die vielleicht, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, dann blinkt die so, so eine rote Lampe, die blinkt. Da ist irgendwas nicht gesund, irgendwas nicht in der Ordnung Gottes. Und ich sehe, wie das in deinem Leben oder über deinem Leben so drüber hängt. Das ist so eine Warnlampe. Die soll dir keine Angst machen, sondern soll dich darauf aufmerksam machen, dass etwas ausgetauscht werden kann und soll. Und Christus ist heute Morgen hier, um einen Tausch am Kreuz mit dir zu machen, indem du das Alte bei ihm abgibst und Freiheit und Erneuerung von ihm empfängst. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn das dich bewegt, wenn du sagst, ja, ich muss was abgeben, schreck doch einfach deine Hand jetzt aus. Sag Gott, ich gebe dir meine Enttäuschung ab, ich gebe dir meinen Struggle ab, ich gebe dir meine Zweifel ab, ich gebe dir meine Enttäuschung ab, meine Angst ab vor dem Neuen. Das lege ich jetzt auf dein Kreuz. Ich tausche es jetzt ein gegen Glauben, Hoffnung und Liebe. Ich tausche es jetzt ein gegen Erneuerung im Heiligen Geist. Ich tausche es jetzt ein gegen die Frucht des Geistes Gottes, Liebe, Freude, Friede, Freiheit, Geduld, Gnade. Halleluja. Wir wollen noch mal reingehen jetzt in den nächsten Song und während wir das nächste Lied singen, möchte ich dich so einladen, diesen Prozess weiter in dir fortzusetzen und mit Christus in diesem Gespräch zu sein. Geh nicht nach Hause, ohne das Alte abzugeben und dich nach vorne ausgestreckt zu haben. Come on, lasst uns gemeinsam reingehen in den nächsten Song und ihm die Ehre geben. Amen.